Manchmal fühlt sich der Glaube an wie ein ausgetrocknetes Tal, frühere Erfahrungen mit Gott liegen hinter uns wie alte Erinnerungen, und aktuelle Spannungen, Müdigkeit oder Spaltungen lassen wenig Hoffnung zurück. Die Bilder, die Gott dem Propheten Hesekiel zeigt, ein Feld voller dürrer Gebeine und zwei tote Hölzer, treffen diese Erfahrung erstaunlich genau, geistlich ausgelaugt, voneinander getrennt und ohne spürbares Leben. Gerade dort setzt Gott an, er offenbart, wie sein Geist in das völlig Tote hineinkommt, wie sein Volk aus den Gräbern herausgeführt wird und wie aus verstreuten Knochen und trockenen Stäben ein lebendiges Heer und ein Haus für seine Gegenwart entsteht. Vom Tal der dürren Gebeine zum lebendigen Heer. Das Tal, in das Hesekiel durch den Geist geführt wird, ist kein Schlachtfeld frischer Gefallener, sondern ein Feld der Vergessenheit. Dieses war voller Gebeine und diese Gebeine waren sehr viele und sehr dürre. Trockenheit bedeutet, dass selbst die letzte Spur von Leben verschwunden ist, hier ist nichts mehr zu retten, zu verbessern oder zu reformieren. So zeichnet Gott sein Volk und in ihnen die Lage jedes Menschen, nicht nur schuldig, sondern geistlich tot, ohne Kraft zur Rückkehr, ohne Möglichkeit, sich selbst zu beleben. Bezeichnend ist, dass Gott Hesekiel fragt, Menschensohn, können diese Gebeine lebendig werden? Die Frage zielt nicht auf menschliche Fantasie, sondern auf das Vertrauen, dass bei Gott auch dort ein Anfang möglich ist, wo alle Kategorien menschlicher Hoffnung zu Ende sind. Bevor Gott kam, um uns zu erneuern und zu regenerieren, waren wir wie tote, ausgedörrte Gebeine. Hätten wir nur Hesekiel 36, würden wir erkennen, dass wir sündig und unrein waren. Aber wir kämen nicht auf den Gedanken, dass wir tot waren. Hesekiel 37 macht deutlich, dass wir nicht nur tot waren, sondern sogar dürre Gebeine. Das zeigt, dass Gottes Errettung nicht nur den Sündern gilt, sondern auch den Toten. Gott beginnt nicht mit Appellen, sondern mit seinem eigenen Reden. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet. Das Wort geht den Vorgängen voraus, die Hesekiel dann beobachtet, zuerst ein Geräusch, ein Beben, die Gebeine fügen sich zusammen, Sehnen, Fleisch und Haut bedecken sie. Es ist eine bemerkenswerte Zwischenstufe, alles wirkt geordnet, ganz, äußerlich in Form, aber es war kein Odem in ihnen. So können Menschen ein korrektes, sogar religiös beeindruckendes Leben führen und doch innerlich unbelebt bleiben. Gott lässt diese Phase zu, um zu zeigen, dass Ordnung, Struktur und Moral noch nicht sein eigentliches Ziel sind. Entscheidend ist der zweite Akt des Redens, Weissage dem Odem. Komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie lebendig werden. Was für den Propheten Wind ist, wird für die Gebeine zum Atem, und dieser Atem ist Gottes Geist, der Leben spendet. In 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45 heißt es, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Der Geist, der über dem Tal weht, ist derselbe Geist, in dem der verherrlichte Christus kommt, um Totes neu zu beleben. So entsteht nicht nur Leben in Einzelnen, sondern eine neue Gestalt, sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Aus losen, verstreuten Knochen wird eine geordnete, gemeinsame Bewegung im Dienst Gottes. Auffällig ist, wie eng Gottes Reden und sein Geist miteinander verbunden sind. Der Herr erklärt selbst, was hier geschieht, und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. Sein Wort ist nicht bloße Information, sondern Träger des Geistes, es ruft aus Gräbern, fügt zusammen, stärkt und richtet auf. Wo dieses Wort gehört und geglaubt wird, beginnt ein unsichtbarer, aber spürbarer Prozess, starre Bereiche beginnen sich zu bewegen, zerstreute Stücke eines Lebens finden zusammen, ein neuer innerer Zusammenhalt entsteht, der nicht auf Willenskraft, sondern auf dem Wirken des Geistes beruht. Die Hand des Herrn kam über mich, und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal, und dieses war voller Gebeine. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet. Dass Gott aus einem Tal voller Gebeine ein Heer macht, stellt die Blickrichtung im Glauben grundlegend um. Maßgeblich ist nicht mehr, wie viel Vitalität, Kraft oder Organisation vorhanden ist, sondern ob Gott noch redet und sein Geist noch weht. Wo sein Wort angenommen wird, kann selbst in lang andauernder Trockenheit eine neue Bewegung beginnen, oft leise und spektakulär, aber getragen von einer anderen Quelle. Dann werden wir nicht von den Zeichen der Dürre definiert, sondern von der Zusage, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet. In diesem Licht bekommen selbst die schwächsten Anfänge Gewicht, weil sie Ausdruck der gleichen göttlichen Initiative sind, die ein totes Tal in ein lebendiges Heer verwandelt hat. Die zwei Stäbe und die Einheit im Leben. Nach dem Bild der Dürrengebeine steht Hesekiel plötzlich vor einem anderen Zeichen, zwei trockene Hölzer in seiner Hand. Auf dem einen steht für Juda und für die Söhne Israel, seine Gefährten, auf dem anderen für Josef, das Holz Ephraims und des ganzen Hauses Israel, seiner Gefährten. Was politisch und geschichtlich kaum zu versöhnen war, das südliche und das nördliche Reich, erscheint hier reduziert auf zwei Stücke Holz, leblos, getrennt, unfruchtbar. So betrachtet Gott Spaltung unter seinem Volk nicht nur als organisatorisches Problem, sondern als Ausdruck von Tod. Wo sich Gottes Menschen in Lager und Systeme aufsplittern, wächst kein lebendiger Baum, sondern es entstehen trockene Stäbe, die nichts mehr in sich tragen als Erinnerung an vergangenes Leben. Diese zwei toten Stäbe stehen für die beiden Königreiche Israels, das südliche Königreich und das nördliche Königreich. Diese beiden Königreiche konnten niemals eins werden, und in den Augen des Herrn waren sie völlig tot und ausgedörrt. Doch der Herr hat einen Weg, diese toten Stäbe eins zu machen, und dieser Weg ist der Weg des Lebens. Sein Weg besteht darin, die Stäbe lebendig zu machen und sie dann zusammenzufügen, damit sie gemeinsam wachsen. Gottes Antwort ist von großer Schlichtheit und doch voll Tiefe, und füge sie dir zusammen, eins zum anderen, zu einem Holz, so dass sie eins werden in deiner Hand. In der Hand des Propheten, der das Wort Gottes trägt, werden die beiden Hölzer zu einem. Doch der eigentliche Zusammenhang liegt nicht in der Hand des Menschen, sondern in der inneren Lebenswirklichkeit, die Gott schenkt. Der Herr kündigt an, und ich mache sie zu einer Nation im Land, auf den Bergen Israels, und ein einziger König wird für sie alle zum König sein, und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden und sollen sich künftig nicht mehr in zwei Königreiche teilen. Einheit entsteht dort, wo ein König, ein Leben und ein Geist die Mitte bilden. Alle anderen Identitätsmarker, Stamm, Geschichte, Prägungen, treten zurück hinter die eine Wirklichkeit, der Knecht David als Hirtenkönig, der alle unter seiner Führung sammelt. So wie zwei tote Zweige nicht miteinander verwachsen können, so bleiben auch zwei geistlich leblose Systeme auf Dauer getrennt. Erst wenn Leben in sie hineinkommt, entsteht die Möglichkeit echten Zusammenwachsens. In diesem Sinn sind die zwei Stäbe ein Bild für Einheit im Leben, Gott macht die Stäbe lebendig und fügt sie dann zusammen, damit sie gemeinsam wachsen. Wo Christus als der allumfassende Lebensstrom erfahren wird, bekommt das Miteinander eine andere Qualität. Die Verheißung aus Hesekiel 34, 29 gehört in diesen Zusammenhang, und ich werde ihnen eine Pflanzung zum Ruhm erstehen lassen, und sie werden nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähung der Nationen nicht mehr ertragen. Aus trockenen Hölzern wird eine Pflanzung, aus einem zerstrittenen Volk ein Garten, in dem etwas Neues wurzelt und Frucht bringt. Diese Einheit im Leben bleibt nicht abstrakt, sie nimmt konkrete Gestalt an als Wohnort Gottes, und ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens, ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein, den gebe ich ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihre Mitte für ewig. Und meine Wohnung wird über ihnen sein, und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Wo Gott durch sein Leben zusammenfügt, entsteht ein Raum, in dem er sich niederlässt. Einheit wird dann nicht von äußeren Strukturen her definiert, sondern von der erfahrbaren Gegenwart Gottes in der Mitte. In neutestamentlicher Sprache gesprochen, aus vielen lebendigen Steinen wird ein Haus, eine Wohnung Gottes im Geist. Diese innere Einheit ist zerbrechlich, wenn sie nur Gefühl bleibt, aber sie gewinnt Dauer, wo Menschen gemeinsam aus derselben Quelle leben und sich vom selben Hirten leiten lassen. Und du, Menschensohn, nimm dir ein Holz und schreibe darauf, für Juda und für die Söhne Israel, seine Gefährten. Und nimm ein anderes Holz und schreibe darauf, für Josef, das Holz Ephraims und des ganzen Hauses Israel, seine Gefährten. Und füge sie dir zusammen, eins zum anderen, zu einem Holz, so dass sie eins werden in deiner Hand. Die beiden Stäbe erinnern daran, wie schnell lebendige Wirklichkeit in feste Holzformen übergehen kann, wenn das Leben zurückgeht und nur noch Strukturen übrig bleiben. Zugleich eröffnen sie einen weiten Horizont. Gott hat nicht aufgegeben, aus toter Spaltung eine lebendige Einheit zu schaffen. Wo Menschen sich nicht mehr in erster Linie über ihre Unterschiede definieren, sondern gemeinsam aus Christus als dem einen Leben leben, beginnt etwas zusammenzuwachsen, das menschlich kaum planbar ist. Eine solche Einheit ist nicht laut, nicht triumphalistisch, aber sie trägt den Geschmack des Bundes des Friedens. Darin liegt Mut, auch in zerrissenen Situationen ist der Weg des Lebens noch offen, und Gottes Hand ist fähig, getrennte Hölzer zu einem Stab in seiner Hand zu machen. Wiederherstellung im Geist, aus Gräbern heraus in Gottes Gegenwart. Die Vision der Dürrengebeine steht nicht isoliert, sondern ist eingebettet in einen größeren Zug von Verheißungen. Zuerst zeigt Gott sich als Hirte, der die verstreuten Schafe sucht und heimträgt, dann als der, der ein neues Herz und einen neuen Geist gibt und seinen Geist in das Innere legt. In Hesekiel 37 werden diese Zusagen konkretisiert: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Das Aus mit uns benennt den inneren Zustand vieler, deren Alltag von Resignation, Müdigkeit oder leiser Bitterkeit geprägt ist. Gott nimmt diese Selbsteinschätzung ernst, widerspricht ihr aber mit einem anderen Wort: Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Kapitel 34 betont das Kommen des Herrn als Hirte, der seine verlorenen Schafe sucht und sie in ihr eigenes Land zurückbringt. In Kapitel 36 sehen wir, dass der Herr sein Volk durch Leben wiederherstellt, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, indem er ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist gibt und seinen Geist in ihr Inneres legt. Kapitel 37 zeigt, dass der Herr kommt, um sein totes und zerstreutes Volk zu beleben und zu eins zu machen. Gräber können ganz unterschiedlich aussehen. Manche sind offensichtbar, zerstörerische Bindungen, festgefahrene Sünden, offensichtliche Gottferne. Andere sind gut getarnt, ein korrektes, aber innerlich leeres religiöses Leben, ein Funktionieren im Dienst bei zugleich abgestorbenem inneren Dialog mit Gott, ein Alltag, der von Pflichten ausgefüllt, aber nicht mehr von Hoffnung durchzogen ist. Zu allen solchen Situationen spricht Gott nicht nur mahnend, sondern schöpferisch. Er ruft nicht zuerst zu mehr Anstrengung, sondern sagt: Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Sein Geist ist nicht eine zusätzliche religiöse Erfahrung, sondern die innere Quelle, aus der echtes Leben erwächst, ein neues Begehren, eine erneuerte Freude, eine andere Sicht auf sich selbst und andere. Bemerkenswert ist, wie eng herausgerufen werden und eingepflanzt werden miteinander verbunden sind. Die Gebeine bleiben nicht am Rand der geöffneten Gräber liegen, sie werden herausgeführt und auf ihre Füße gestellt, und schließlich heißt es: Und ich werde euch in euer Land setzen. Das Land steht für den Raum, in dem Gottes Verheißungen konkret werden, im Alten Testament das Land Israel, im Licht des gesamten Zeugnisses der Schrift der allumfassende Christus als gutes Land, in dem Gottes Volk leben und ihn genießen soll. In Hesekiel 36, 35 heißt es über die wiederhergestellte Landschaft: Dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Wiederherstellung im Geist bedeutet daher nicht nur inneren Trost, sondern eine neue Stellung. Gott führt aus innerer Gefangenschaft heraus, um in seiner Gegenwart und in seinem Reichtum zu leben. Diese Bewegung, heraus aus dem Grab, hinein in den Raum der Gegenwart Gottes, spiegelt sich auch im neutestamentlichen Zeugnis. Wenn Jesus sagt: Die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie gehört haben, werden leben, knüpft er an genau jene Dynamik an. Sein Wort trifft Menschen dort, wo sie innerlich abgeschlossen sind, und öffnet Räume, von denen sie nicht mehr dachten, dass es sie geben könnte. Der Geist, den er sendet, ist derselbe lebengebende Geist, von dem 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45 spricht. Wo dieser Geist wirkt, bleibt das Leben nicht im Inneren eingeschlossen, sondern ordnet Beziehungen neu, erweckt Zugehörigkeit zu Gottes Volk, lässt einen Platz im Heer und im Haus Gottes erfahrbar werden. So wird deutlich: Gottes Wiederherstellung zielt auf Gemeinschaft mit ihm und miteinander und hat immer die praktische Einheit seines Volkes im Blick. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet, und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Wenn Gott sagt, ich öffne eure Gräber, richtet sich dieses Wort nicht nur an ein fernes Exilsvolk, sondern es trifft die vielen Formen innerer Abgeschlossenheit, die den heutigen Alltag prägen. Es stellt die eigenen Begrenzungen nicht in Frage, aber es setzt einen anderen Akzent, nicht der Zustand des Grabes ist entscheidend, sondern die Stimme dessen, der ruft. Wiederherstellung im Geist bedeutet, dass Gott selbst die Initiative ergreift, die Räume verengt, in denen man sich eingerichtet hat, und stattdessen einen weiteren Raum seiner Gegenwart eröffnet. In diesem Licht kann selbst ein sehr begrenzter Tag zu einem Ort werden, an dem Gott Gräber öffnet, seinen Geist neu schenkt und die Zugehörigkeit zu seinem lebendigen Volk vertieft. Herr Jesus Christus, du siehst jedes Tal der dürren Gebeine in unserem Leben, in unseren Gemeinden und in dieser Welt. Danke, dass dein Wort stärker ist als Tod, Trockenheit und Hoffnungslosigkeit und dass dein Geist wie ein mächtiger Wind wehen kann, wo alles festgefahren scheint. Wir bringen dir unsere inneren Gräber, alles, was abgestorben, hart oder gleichgültig geworden ist, und bitten dich, dass du sie durch dein Licht aufdeckst und durch deine Kraft öffnest. Rede neu zu uns, rufe uns beim Namen und lass deinen Atem in unser Herz und in unseren Geist hineinströmen, damit wir nicht nur äußerlich geordnet, sondern innerlich wirklich lebendig werden. Lass dein Leben in uns wachsen, damit aus Vereinzelung echte Gemeinschaft und aus menschlicher Schwachheit ein geistliches Heer entsteht, das in deiner Liebe feststeht. Baue uns zu einem Ort, an dem du dich wohlfühlst, zu einem Haus, in dem deine Gegenwart spürbar ist wie ein Garten Eden inmitten einer Dürre gewordenen Welt. Stärke unsere Hoffnung, dass du deine Wiederherstellung vollendest und uns in deinem Frieden bewahrst, bis du alle Feinde überwunden und deine Ruhe mitten unter deinem Volk aufgerichtet hast. Amen.